Herzlich willkommen zum Podcast zu Studium und Berufseinstieg der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg. Heute spreche ich mit Nathalie Blome über Perfektionismus. Am Mikrofon Annika Skipper. Zwischen ambitioniert und perfektionistisch liegt ein schmaler Grat. Welche Form der Zielstrebigkeit förderlich ist und wann es zu einer hinderlichen Verbissenheit führt, darüber spreche ich in dieser Folge mit der Psychologin Nathalie Blome. Sie ist Mitarbeiterin bei der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg. Hallo Nathalie.
Hallo Annika.
Gleich zu Anfang die große Frage: Was ist Perfektionismus eigentlich?
Ja. Perfektionismus bezeichnet das Streben nach Vollkommenheit oder eine innere Überzeugung, dass es für viele Dinge eine vollkommene, perfekte Lösung gibt und dass es auch möglich ist, diese Lösung zu erreichen und dass man die auch erreichen sollte. Und für die LateinerInnen, das kommt vom lateinischen Perfectus, das zu Ende gebrachte, vollendete. Und das deutet auch schon so ein bisschen die Krux an, dass man, wenn man unter Perfektionismus leidet, dass man dann mehr mit dem Endergebnis beschäftigt ist, als so richtig bei der Sache im Moment zu sein. Und es gibt verschiedene Richtungen, in die Perfektionismus auftreten kann. Er kann einmal auftreten, das ist das, was ich meistens in den Beratungen mitbekomme, wenn Leute so hohe Ansprüche an sich haben, bis hin zu Perfektionismus, dass das so ein Selbstwertperfektionismus ist. Das bedeutet, wenn ich etwas nicht ganz perfekt fehlerlos mache, dann hat es was mit meinem Wert als Person zu tun, dann bin ich dumm, faul, ungeschickt, was auch immer. Es gibt auch Menschen, bei denen es eher so ein Katastrophenperfektionismus ist. Die denken dann nicht, dass sie deswegen schlecht sind, aber die denken, wenn ich jetzt einen Fehler mache, wenn ich in der Klausur Fehler mache, dann werde ich exmatrikuliert oder ich falle durch das Semester oder im Job, dann verliere ich die Arbeit. Genau. Also da geht es so um die Folgen, die vorgestellt werden, die Fehler dann haben. Es gibt auch noch so sozialen Perfektionismus, dass man denkt, ich muss alles perfekt machen, sonst finden das alle um mich herum ganz schlimm und verurteilen mich dafür. Und die drei Formen haben so gemeinsam, dass die hohen Ansprüche da an sich selber gestellt werden und man Angst hat, dass etwas Schlimmes passiert oder eben für sich selbst der Wert sinkt. Und dann gibt es auch noch den außengerichteten Perfektionismus. Das ist, wenn man diese hohen Ansprüche an die Menschen um sich herum hat. Und das tritt aber meistens auf, wenn man auch selber schon an sich hohe Ansprüche hat. Und dann denkt man, naja, wenn ich mich so anstrenge und das für mich anstrengend ist, dann sollen sich doch gleich mal alle so anstrengen. Genau, also das sind so die Richtungen, in die Perfektionismus gehen kann. Und er kann auch noch in verschiedenen Lebensbereichen auftreten. Also im Studium und kann dann auch nochmal innerhalb des Studiums vielleicht im Bereich sein Formatierung von Hausarbeiten oder von Präsentationen oder auch im Haushalt kann es auftreten, dass eine ganz bestimmte Ordnung oder Sauberkeit herrschen muss. Bei manchen ist es auch im Hobby oder auch bei der Ernährung. Also das kann in ganz verschiedenen Bereichen da sein.
Da höre ich raus, dass Perfektionismus in allen Varianten keine Fehlertoleranz zulässt. Allerdings kann es nicht auch sein, dass ein solcher Perfektionismus auch als Ansporn dienen kann oder muss er per se negativ sein?
Nee, da hast du vollkommen recht. Also an sich sind hohe Leistungsansprüche erstmal was sehr motivieren kann. Man kann sich mit Freude dazu entschließen, ein hohes Ziel zu verfolgen und es kann eben sehr motivierend sein, auf große Leistungen hinzuarbeiten, wenn man sich eben dazu bewusst und freiwillig entscheidet.
Jetzt ist der Grad zwischen Ansporn und Verbissenheit natürlich sehr schmal. Und wenn man verbissen hinter etwas herläuft, dann ist es ja auch nicht mehr unbedingt eine freie Entscheidung. An welchem Verhalten kann ich dann also festmachen, wann es zu einem verbissenen Perfektionismus führt?
Das merkt man tatsächlich schon bei der Einstellung zu diesen hohen Ansprüchen. Nämlich wird es problematisch, wenn diese hohen Leistungsansprüche automatisch gesetzt sind und man sich gar nicht fragt, ob man etwas will, sondern es sofort so ein Muss ist. Das wäre also, wenn man jetzt im Semester am Ende 4 Klausuren hat und es bewusst entscheidet, dann könnte man sowas denken wie, oh, in dem einen Fach, entweder das macht mir besonders viel Spaß oder es gibt besonders viele Punkte, wird nochmal extra gewertet. Da möchte ich eine sehr gute Klausur schreiben und in den anderen gehe ich vielleicht auf Bestehen. Das wäre so eine bewusste Entscheidung dafür. Und wenn es ungeschickt ist oder eher ein kritischer Umgang damit, dann hört man, oh, dieses Semester 4 Klausuren, boah, da muss ich überall sehr gut bestehen, wie soll ich das nur machen? Und dann ist man schon bei diesem Ziel, auf das man hinarbeitet, ohne sich überhaupt fragen zu können, ohne sich überhaupt selbst die Chance zu geben, zu entscheiden, ob man das will. Und das sind eben diese beiden Anzeichen für kritischen Perfektionismus. Einmal, dass die Ansprüche unflexibel und starr sind. Also man nicht sagt, naja, bei der vierten von 4 Klausuren bin ich halt nicht mehr so frisch wie am Anfang und dann ist es auch okay, wenn ich da kürzere Lerntage mache und nicht mehr so intensiv und Gutes mache wie am Anfang, liegt halt an den Umständen, ist ja ganz klar, sondern da würde man das gar nicht in Betracht ziehen, die Umstände. Und auch was dann passiert, wenn die Leistung nicht so ist, wie man sich die erwartet, wenn es ein förderlicher Umgang ist, dann denkt man halt, na klar, ist die vierte Klausur, war auch ein anstrengendes Semester und es ist jetzt noch Pandemie. Kein Wunder, dass das jetzt nicht so eine super Leistung ist. Naja, ich habe ja auch nicht so viel gelernt. Und das wäre einfach so. Und wenn es kritisch ist, dann würde man denken, okay, schlechtes Klausurergebnis, ich bin unfähig für mein Studium, ich habe das falsch gemacht, ich bin faul. Das hat dann ganz viel mit einem persönlich zu tun und nicht mit den Umständen.
Wenn man aber das schon mal geschafft hat, die ersten Anzeichen zu erkennen, gibt es dann darüber hinaus auch noch ein persönliches Frühwarnsystem, das Betroffene anwenden können, um kritische Muster dann frühzeitig zu erkennen?
Also ein ganz guter Test, um herauszufinden, wie man so zu seinen Ansprüchen und seinen Leistungen steht, ist mal sich daran zu erinnern, wie man auf seinen letzten Erfolg reagiert hat. Also das letzte Mal, als man etwas gut gemacht hat, ein Anzeichen ist schon, wenn man sehr, sehr lange überlegen muss, das ist dann ein Anzeichen dafür, dass man seine Erfolge nicht so nett und nicht so förderlich betrachtet. Und wenn einem dann ein Erfolg einfällt, dann kann man bei einem förderlichen Umgang, dann kann man sich drüber freuen, man merkt ein Gefühl von Stolz und ist sehr zufrieden damit. Und wenn es kritisch ist, dann hat man sich über seinen letzten Erfolg entweder nur sehr kurz gefreut oder es war gar nicht so richtige Freude, sondern mehr Erleichterung, kurzes Aussetzen der Anspannung. Und dann überlegt man sofort, waren die Maßstäbe zu niedrig, weil sonst hätte ich es ja nicht so gut geschafft, dann war das vielleicht gar keine tolle Leistung. Oder man überlegt, ja, und wenn ich das jetzt so easy geschafft habe, dann will ich es das nächste Mal noch besser machen. Also da kann man gar nicht auf dem Stolz seiner Leistung verharren und den Erfolg genießen. Und was eine zweite Möglichkeit ist, herauszufinden, wie es um die eigenen Ansprüche steht, ist so sein gesamtes Leben und verschiedene Lebensbereiche mal zueinander in Beziehung zu setzen. Es ist nämlich häufig so, wenn es ein kritischer Umgang ist, dass sich die hohen Ansprüche dann auf bestimmte Lebensbereiche fokussieren und man zum Beispiel nur noch am Lernen ist, aber keinen Ausgleich mehr hat durch Sport, Hobbys oder sich nicht mehr bei seinen FreundInnen meldet. Also dass da einfach Bereiche verkümmern. Und es könnte auch sein, dass eine Person vielleicht sagt, ja, aber ich bin in allen Bereichen so perfektionistisch und dass dann aber überall so eine Anspannung herrscht und halt Genuss und Entspannung ein bisschen zu kurz kommen. Und das beste Kriterium dafür, ob es kritisch ist oder nicht, ist, ob eine Person unter ihrem eigenen Perfektionismus leidet oder nicht. Und viele sagen dann aber, ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, aber mein Partner, meine Partnerin, die stört das oder bei meinen FreundInnen merke ich das. Und das ist ja dann aber trotzdem was, dass man selber vom Umfeld darauf hingewiesen wird, das beeinträchtigt auch die Beziehung zum Umfeld und dann ist es schon meistens so, dass die Person in eine Selbstreflexion kommt und sagt, vielleicht könnte ich was daran ändern. Und was aber auch noch wichtig ist zu wissen zum Perfektionismus, das ist kein Diagnosekriterium und auch kein Krankheitsbild, was es so gibt. Das ist halt ein Phänomen, was in der Psychologie erforscht wird und es tritt mit anderen psychischen Erkrankungen manchmal zusammen auf, manchmal tritt es aber auch alleine auf.
Und würdest du sagen, dass Perfektionismus durch etwas Bestimmtes ausgelöst werden kann auch? Du hattest jetzt gesagt, dass es auch vielleicht mit anderen Krankheitsbildern zusammen auftreten kann, aber gibt es vielleicht ganz bestimmte Situationen, wo sowas eben vermehrt hervortreten kann? Und ist dann auch jede Person vielleicht sogar gleich anfällig für dieses Streben, fehlerfrei zu sein? Oder gibt es da auch bestimmte Verhaltensmuster oder Vorerfahrungen, die da einen sehr zu verleiten?
Also erstmal ist es so, zu anderen psychischen Erkrankungen, dass man jetzt nicht sagen kann, wer eine Depression hat, der wird dann auf jeden Fall dadurch perfektionistisch. Oder weil man perfektionistisch ist, dann entwickelt man das. Das kann tatsächlich sich gegenseitig begünstigen, dass man sehr hohe Ansprüche hat, die aus Gründen nicht erreicht und dann deswegen andere Schwierigkeiten entwickelt. Oder dass man halt Schwierigkeiten hat und dann sagt, jetzt will ich aber in einem Bereich meines Lebens mir so richtig beweisen, dass ich es unter Kontrolle habe. Also da kann es wechselseitige Auswirkungen geben. Und tatsächlich sind Personen auch sehr unterschiedlich anfällig für Perfektionismus. Und das liegt daran, dass zwei Faktoren eine Rolle spielen, nämlich einmal quasi so die Persönlichkeit, das, was in einem angelegt ist, aber auch andererseits, welche Erfahrungen man in Kindheit und Jugend, in der Familie, in der Schule gemacht hat. Und eine Erfahrung, die tatsächlich eher dazu führt, dass Leute Perfektionismus entwickeln, ist, wenn im Elternhaus hohe Leistungsansprüche geherrscht haben, die Eltern vielleicht selber perfektionistisch waren oder Lob eher leistungsbezogen gegeben wurde. Und Kinder versuchen natürlich viel Lob zu bekommen, viel Anerkennung von den Eltern und dann versuchen darüber, sich das zu holen. Genau, und es kann aber auch passieren, dass es jetzt in der Schulzeit mehr so ein Schutzmechanismus ist, wenn man eine unangenehme Erfahrung hat mit KlassenkameradInnen, dass man sich dann schützen will, vielleicht davor ausgelacht zu werden und dann sagt, okay, jetzt mache ich das alles immer so perfekt, dass ich keinerlei Angriffsfläche biete. Und das Schwierige ist, dass dieses Verhalten ja in den Situationen, vielleicht in einer Situation in der Schule oder auch bei den Eltern, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen für gute Noten, da hat es ja mal kurzzeitig funktioniert. Problematisch ist aber, wenn das so unreflektiert übernommen wird und dann auch später in Stresssituationen auftritt. Und dann kann man von einem sogenannten inneren Antreiber sprechen. Das ist ein Konzept aus der Transaktionsanalyse. Und innere Antreiber sind so Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, die gar nicht so bewusst da sind, sondern das sind Sätze, die man seine innere Stimme in Stresssituationen sagen hört. Es gibt verschiedene. Einer ist zum Beispiel, beeil dich. Ein anderer ist, sei stark. Also man darf keine Gefühle zeigen. Und einer ist eben, sei perfekt. Du darfst keine Fehler machen. Und dahinter steht so die innere Überzeugung. Und deswegen ist es so perfide, dass es gerade in Stresssituationen stärker wird. Wenn es dann schon stressig ist, gibt es eine innere Überzeugung, wenn ich nur alles richtig mache, wenn ich das ganz perfekt mache, dann wird alles gut. Das heißt, dass da PerfektionistInnen auch immer mehr desselben probieren. Die sind vielleicht schon gestresst, weil sie so hohe Ansprüche haben und haben aber das dahinter und deswegen kommt man da auch schlecht raus. Genau. Und die tragische Geschichte daran ist, dass das oft den gegenteiligen Effekt hat. PerfektionistInnen versuchen sich vor Ablehnung von anderen zu schützen, indem sie alles besonders richtig machen. Und unterschwellig merkt aber ein Gegenüber häufig, dass die Person so starke Schutzmauern um sich aufbaut und schon jegliche Kritik vorwegnimmt. Und man kann dann, wenn einem so jemand vielleicht, wenn man gemeinsam eine Arbeit bespricht, dann kann man der Person gar nichts mehr sagen. Und kann auch gar nicht gemeinsam daran arbeiten, weil ja alle Fehler schon beseitigt sind. Und das löst oft eher den Drang aus, ich muss dann mal gucken, irgendein Fehler muss doch da sein. Und dass man dann so noch eher nach Fehlern sucht, was ja bei der Perfektionistin wieder so das Gefühl ist wie, und siehst du, das bestätigt, was ich denke, andere Leute suchen extra nach meinen Fehlern. Und da wäre es halt hilfreich oder würde die Dynamik verändern, wenn man eben auch zulässt, dass man Feedback von anderen bekommt, sich auf die einlässt und dann die Erfahrung machen kann, wenn jemand mich auf einen Fehler hinweist, dann kann das was sehr Fürsorgliches, Nettes sein und wir lernen beide noch was. Und das muss nicht Kritik an meiner Person sein. Deswegen ist es ja so schwierig, weil da jede Kritik an einer Sache auch Kritik am eigenen Selbstwert ist.
Eben diese Kritik, wie sie aufgefasst wird oder auch die inneren Antreiber, veranlassen es ja häufig, dass PerfektionistInnen als kleinkariert abgestempelt werden. Was ist daran so kritisch und gibt es eine empathische Betrachtungsweise für Angehörige und FreundInnen von Betroffenen mit Perfektionismus richtig vielleicht sogar umzugehen oder zumindest empathisch?
Ja, also was auf jeden Fall nicht hilfreich ist, sind diese Artikel, die man sieht, so wirst du deinem Perfektionismus los und Perfektionismus steht dir nur im Weg und das muss weg und davon hält er dich ab und man muss einfach nur mal entspannen und 5 Grad sein lassen, weil wenn es so einfach wäre, hätten die Leute das ja schon umgesetzt, sondern da ist eine umfassendere Betrachtung nötig. Perfektionismus hat nämlich mehrere Seiten. Und meistens ist er bei so einer Person, die darunter leidet, ist er gekippt, sodass man eher die negativen Folgen spürt. Aber das, was hinter Perfektionismus steht, nämlich hohe Ansprüche, Fehlerlosigkeit, das ist ein Wert. Und der Wert, der spielt auch eine Rolle in unserem täglichen Leben und bei manchen Tätigkeiten braucht man das. Wer im Operationssaal steht und Gehirne operiert, von dem wünschen wir uns, dass er keine Fehler macht. Oder auch eine Person, die Flugzeuge baut oder mit riesigen Geldsummen arbeitet. Da ist es für das Funktionieren unserer Gesellschaft wichtig, dass diese Leute fehlerfrei und extrem genau arbeiten. Und hohe Ansprüche und Verbesserungsdenken können eben Freude machen und tragen zur Weiterentwicklung, zur Innovation bei. Das ist aber nur die eine Seite, der Wert Perfektionismus oder der Wert hohe Ansprüche kann in seiner Übertreibung schnell zu Perfektionismus führen. Deswegen braucht es einen Gegenwert. Wer sich für das Konzept noch genauer interessiert, das ist aus einem Buch von Friedemann Schulz von Thun, das sogenannte Wertequadrat. Und die balancierte Betrachtung bedeutet, dass man eben jedem Wert einen Gegenwert zuordnet. Für den Wert hohe Ansprüche könnte es eben der Wert Gelassenheit sein und dann ist es ausbalanciert, wenn eine Person zwischen diesen beiden Werten so hin und her wechseln kann und selbst entscheiden kann, da sind wir wieder bei dieser Entscheidungsfreiheit, will ich in der Situation gelassen reagieren oder ist es jetzt wichtig, dass ich etwas fehlerfrei mache? Und häufig ist es bei dem unangenehmen Perfektionismus so, dass es nicht mehr um Fehlerfreiheit und hohe Ansprüche geht, sondern es ist gekippt. Man hat nämlich solche Angst vor dem Versagen, dass man das überkompensiert und man hat Angst davor, dass man in den Unwert von der Gelassenheit kippt. Also man hat nicht Angst vor Gelassenheit, sondern man denkt, aber wenn ich gelassen bin, dann werde ich schludrig, dann passieren mir Fehler. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen gehe ich lieber in den Perfektionismus und in diese Übertreibung. Und das ist halt der erste Schritt, wenn man sich mit seinem Perfektionismus umfassend befassen will, dass man sich bewusst macht, dass man eine Balance braucht und dass man auf jeden Fall diese hohen Ansprüche auch behalten darf und dass man aber mehr Wahlfreiheit dazu bekommt. Und es wäre jetzt auch für Angehörige oder FreundInnen spannend zu sehen, was schätze ich denn auch daran, dass mein Gegenüber die Dinge so gut macht. Genau, also da auch den Wert verstehen.
Wenn Körper und Geist in Anspannung sind und einem die Hormone durch den Körper schießen, ist es unheimlich schwierig, sich aktiv von dieser angespannten Situation zu lösen. Welche Wege kann ich gehen, um aktiv eine Balance zu finden, um auch diese Gelassenheit aktiv herbeizurufen?
Genau, also nachdem man sich das mal bewusst gemacht hat, dass eine Balance eine gute Sache ist und eben zu hohen Ansprüchen, Fehlerfreiheit auch Gelassenheit gehört, dann kann man so kleine Sachen ausprobieren, wie man für sich selbst die Gelassenheit stärkt und ein Gleichgewicht findet und aber auch, wie man seinen Selbstwert nochmal weiterentwickeln kann. Das Ziel bei der ganzen Sache ist dann, dass man als Gegenpol zu diesen Antreibern Erlauber entwickelt. Zum Beispiel so innere Sätze wie, ich darf Fehler machen, ich bin als Mensch liebenswert, egal was ich leiste. Also solche Sachen, und die kann man sich auch tatsächlich mal aufschreiben, vor sich hin sagen, und da sollte auch jeder seinen eigenen Satz entwickeln, gucken, was für ihn sich so stimmig und tröstlich anfühlt. Und was man im Alltag noch so ausprobieren kann, um genau die richtige Balance zu finden, die ist auch nicht für jede Person gleich. Wir haben es ja eben schon von Jobs gehabt, wo Fehlerfreiheit sehr, sehr wichtig ist, und von Jobs, wo es vielleicht eher andere Sachen wichtig sind. Man könnte zum Beispiel ausprobieren, einen Tag lang alles ganz perfekt zu machen, auch die Sachen, die einem sonst egal sind, also dass man seinen Perfektionismus auf alles ausweitet und man guckt, wie der Tag sich entwickelt. Und am nächsten Tag macht man mal alles nur zu 80%. Also auch wenn man noch Zeit und Lust hätte, es zu den 100% zu führen, man macht nur die 80%, guckt, wie der Tag so ist. Was man auch machen kann, ist, dass man mal bewusst Fehler macht und das auch vorbereitet. Also eine E-Mail mit einem Tippfehler versenden und den Anhang weglassen oder an der Supermarktkasse mal den ganzen Geldbeutel auf den Boden leeren und sich dann Zeit lassen, das alles wieder einzusammeln und dann mal gucken, was in den Situationen so passiert. Genau, für den Selbstwert könnte man auch nochmal aufschreiben, was man glaubt, was die wichtigen Personen im eigenen Leben so an einem mögen. Fortgeschrittene schreiben auf, was sie an sich selber mögen. Vielen fällt es halt leichter, das über die Augen der wichtigen Personen zu machen. Und man kann aber auch einfach die wichtigen Menschen im Leben mal fragen, was die an einem mögen. Und eine andere Möglichkeit ist auch noch, den Perfektionismus bewusst zu lenken. Also da sich die Entscheidungsfreiheit wieder zurückzuholen, indem man sich eine Übersicht über die Lebensbereiche schafft und dann guckt, was ist mir wichtig und wie viel Energie möchte ich wo reinstecken, wo dürfen es nur 80% sein, wo darf es noch weniger sein, dass man dann bewusst Prioritäten setzt, sodass man zufrieden ist und seine hohen Ansprüche in den Bereichen, wo man die haben will, auch genießen kann.
Ja, wunderbar. Das klingt doch nach super Tipps, die wir jetzt sammeln konnten. Vielen Dank, Nathalie, und machen Sie es gut.
Gerne.
Gerne unterstützt Sie die zentrale Studienberatung der Universität bei allen Fragen rund um die Themen Lernen, Stressbewältigung, Zeitmanagement und Studienzweifel. Sofern Sie als HörerInnen sich bei dieser Folge persönlich angesprochen fühlen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Schnitt: Annika Skibber. Musik: I Don't Know von Grapes featuring Lang und Morusk.